Prime Invest. Der Ausblick auf die Börsen und die Märkte wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel.
In dieser Sendung von Prime Invest ist für einmal alles etwas anders. Für einmal gehen wir nicht Ereignisse, die in der Welt passieren, auf den Grund und beurteilen die Auswirkungen für die Börse, was es für Anlegerinnen und Anleger bedeutet. Nein, in dieser Sendung wollen wir uns wirklich einmal ganz fundiert mit der künstlichen Intelligenz befassen. Die künstliche Intelligenz, das ist ein super riesen Thema. Das sorgt für viele Schlagzeilen, für viele Börsengewinne, zumindest aktuell. Aber die Frage ist natürlich auch, wo endet die Fantasie von der künstlichen Intelligenz? Wo liegt denn die Grenze von den Möglichkeiten? Für diesen Zweck haben wir ein Gespräch geführt mit dem Mathematikprofessor Patrick Guidotti. Er ist Mathematikprofessor an der University of California, kommt aber ursprünglich aus der Schweiz. Wir haben ihn können dazuschalten, hier im Tonstudio von Prime News im Livestream. Mit dabei gesehen bei diesem Gespräch ist auch der Anlagechef von der Basler Kantonalbank, der Sandro Merino. Mein Name ist Christian Keller. Das Gespräch geht rund eine halbe Stunde. Ich wünsche eine interessante, unterhaltsame, hoffentlich erhellende Sendung. Ganz herzlich willkommen, Herr Guidotti. Wir werden heute über die künstliche Intelligenz sprechen, einmal ein bisschen aus einer anderen Sicht. Und ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen und hier bei uns zugeschaltet sind. Hallo.
Hallo, ja, vielen Dank, dass Sie mir die Möglichkeit geben.
Wir werden gleich über Ihren Werdegang sprechen und auch, was Sie in Kalifornien an der Universität machen. Natürlich möchte ich im Studio auch begrüßen unseren, wie immer, Stammgast, Sandro Merino, Anlagechef der Basler Kantonalbank. Sandro, herzlich willkommen.
Guten Tag, Herr Keller.
Gut, Herr Guidotti, Sie sind ja ausgewandert. Sie sind ursprünglich aus der Schweiz. Vielleicht erzählen Sie mal ganz kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was Ihr Werdegang gewesen ist.
Also ich bin im Tessin aufgewachsen und dann bin auch dort geblieben, bis ich mein Gymnasiumstudium fertig gebracht habe. Und dann anschließend bin ich nach Zürich gegangen, um zu studieren, wo ich dann Mathematik studiert habe, erstens einmal, und dann auch noch geblieben bin, um zu doktorieren. Nach der Promotion bin ich dann mit Nationalfondsgelder nach Deutschland gegangen, dort ein halbes Jahr verbracht in Halle an der Saale, und anschließend bin ich dann nach Kalifornien, wo ich dann am Caltech war, für anderthalb Jahren, wo ich dann auch angestellt wurde als Van Karmen Schrag-Instruktor. Und dann schlussendlich in 2001 bin ich nach Irvine gegangen, habe die Uni dort angefangen zu arbeiten. Und das ist eben, wo ich noch jetzt bin, an der University of California, Irvine.
Das Schöne dort ist, Sie haben immer schönes Wetter, oder?
Mehr oder weniger, ja. Also es ist wirklich so um die 20 Tage pro Jahr, wo es regnet, sondern sonst ist es immer schön.
Gut, aber um ernsthaft zu bleiben, können Sie uns beschreiben, was Ihre Forschungstätigkeit ist?
Okay, also ich ursprünglich arbeite, habe ich eher theoretische Probleme untersucht, der partiellen Differentialgleichungen, aber dann über die Jahre haben sich meine Interessen ein bisschen gewandelt, ein bisschen angewandter geworden. Und in den letzten Jahren habe ich auch jetzt über numerischen Verfahren gearbeitet für die Lösung von Differentialgleichungen. Und in letzter Zeit habe ich mich auch um sogenannten Punktmengen gekümmert. Das heißt, das sind einfach eine Reihe von Punkte gegeben, die irgendwie geometrische Objekte beschreiben sollten. Und ich versuche daraus, aus dieser Menge einfach wichtige geometrische Informationen rauszufiltern. Und deswegen verwende ich auch, entwickle ich auch Algorithmen in letzter Zeit mehr als früher. Früher habe ich eher nur Beweise versucht zu finden für Resultaten. Jetzt entwickle ich sogar auch noch Algorithmen zu den Theorien. Und deswegen bin ich auch ein bisschen gegen KI gestoßen und verwende auch in meinem alltäglichen Leben ein bisschen davon, um als Codierungshilfe zum Beispiel, aber auch um Daten zu organisieren und zu visualisieren.
Wenn man Ihnen jetzt zugehört hat, dann merkt man als Laie, dass man hier mit einer sehr komplexen Materie es zu tun hat. Ich frage vielleicht noch so, was ist Ihr Bezug zu der künstlichen Intelligenz? Wir werden ja danach vertieft darüber sprechen.
Ja, ja, das ist natürlich vielfältig. Ja, ich verwende ich selber. Zum Beispiel, wie ich gesagt habe, manchmal muss ich Code schreiben für meine Algorithmen, und dann ist es oft sehr nützlich, dass man irgendwie mit KI eine erste Version von einem Modul oder so kriegen kann, das dann noch verbessert werden kann. Auf der anderen Seite, meine Algorithmen produzieren auch Daten, die dann irgendwie vernünftig visualisiert werden können. Und früher habe ich natürlich selber alles irgendwie bei Hand gemacht, und jetzt kann man einfach mit einem einfachen wörtlichen Befehl KI die Daten geben, und dann kriegt man schon schöne Visualisierungen zurück. Vielleicht nicht perfekt, aber man kann sehr viel Zeit sparen. Ich habe sie auch für Literatursuche verwendet, für auch kurze Einführungen, manchmal so Zusammenfassungen für Themen, die für mich neu sind. Und manchmal auch, wenn ich da eine Vorlesung vorbereite, für einen Vorlesungsplan oder so, kann das auch behilflich sein. Das ist was, was ich persönlich damit zu tun habe. Ich spiele auch sogar mit, so in der Mathematik hat man Sätze, die dann bewiesen werden sollen. Und ich auch, ich kann vielleicht später darüber reden, weil das dann die Grenzen der KI sehr deutlich macht. Aber ich auch versucht, irgendwie Beweise zu kriegen von KI, also Sätze der KI zu geben und fragen, wie beweist man das? Und dann gibt's natürlich auch auf dem Niveau vom Department, also ich bin im Mathematik-Department hier, und zurzeit läuft ein Experiment. Das Department versucht, KI einzusetzen, um Prüfungen und Aufgaben automatisch zu korrigieren. Ja. Speziell für die großen Anfängervorlesungen, ja, die natürlich sonst viel Manpower benötigen. Und das ist auch dort, die Resultate sind auch unterschiedlich, ja. Also es ist nicht begeisternd. Also wir werden sie wahrscheinlich nicht einsetzen zu dem Zweck, aber für zum Beispiel Quiz korrigieren, das ist ein bisschen nicht so umfangreich wie eine Prüfung oder Aufgaben, kann das vielleicht doch verwendet werden und auch Zeit sparen. Dann gibt's auch die Studenten, ja. Die Studenten verwenden KI. Das ist jetzt im Moment für mich nicht so klar, wie ein Mathematikstudent einfach KI einsetzt. Ich sehe aber, ich habe auch Töchter. Eine ist immer noch an der Uni, und ich sehe, sie ist im Business, und ich sehe, wie sie die KI benutzt. Und ich kann sagen, dass wahrscheinlich fast jeder Student heutzutage KI irgendwie einsetzt, ja.
Jetzt in Kalifornien ist bekanntlich das Silicon Valley. Dort sind die großen Tech-Unternehmen, die diese unglaublichen Börsengewinne jetzt geschrieben haben. Sandro hat das ausführlich immer wieder erzählt in den Sendungen. Wir diskutieren auch immer ein bisschen über die Frage, wie weit geht das noch? Und da geht es ja letztlich auch um die Frage, wie groß ist eigentlich das Potenzial? Jetzt würde ich gerne mal fragen, Ihre Studenten, das sind ja alles Superbrains. Also wer Mathematik studiert, ist sowieso ein Superbrain. Ich habe Geschichte studiert, ich rede aus Erfahrung. Wie sehr ist da die Zusammenarbeit? Also wie sehr sind diese Tech-Unternehmen daran, die Superbrains bei Ihnen von der Uni, die Zusammenarbeit zu suchen? Was erleben Sie da?
Ja, es gibt die Kollaboration ist sehr eng. Also es werden viele Studenten benötigt. Zum Beispiel, das sind nur Zahlen. Also ich kann natürlich nicht wissen genau, wer, wo die einzelnen Studenten landen irgendwie. Aber ich kann schon beobachten, zum Beispiel, dass bei uns bis vor 10 Jahren, also mehr oder weniger immer wieder so um die 400 Studenten Mathematik im Hauptfach hatten. Und dann seitdem ist die Anzahl bis auch 1500 gestiegen, relativ schnell. Und jetzt hat sie sich so um die 1200 stabilisiert, weil auch wir eben die große Zahl nicht mehr verwalten konnten. Und ich kann sagen, dass die Mehrheit der Studenten ihre Lieblingsspezialisierung sind Data Science und Finanz. Ja, Finanz war schon immer seit viel mehr Jahren eine Spezialisierung, die sehr, sehr erfolgreich war für uns. Aber Data Science ist ganz neu, ja. Also wir haben eine Spezialisierung nur, die ist wahrscheinlich so um die 10 Jahre alt. Die haben wir ganz neu entwickelt und sie ist sehr erfolgreich. Das ist natürlich ein Zeichen dafür, dass die Studenten, die sich für die Spezialisierung entscheiden, wohl Möglichkeiten finden in der Wirtschaft. Und auch hier in Irvine gibt es viele Firmen, die unsere Studenten aufnehmen in der Pharma, in der Versicherung. Ja.
Können Sie noch ganz, ganz kurz erklären, was Data Science genau für den Laien, was das ist, was macht man da?
Ja, also hauptsächlich heutzutage ist es Machine Learning oder irgendwie, was früher vielleicht Statistik genannt hätte, Datenverarbeitung, aber hauptsächlich eben Machine Learning und KI.
Eben, da füttert man die Maschinen, damit die selber dazulernen, dass das eigentlich immer wie intelligenter wird. Gut, jetzt würde ich gerne mal Sandro Marino ins Spiel bringen und ihm eine Frage stellen, dass er auch mal was sagen kann. Wenn er nächstes Jahr bei Prime News ins Studio gekommen ist. Ich wollte zunächst einmal auch mit Ihnen, Herr Guidotti, darüber sprechen, auch jetzt als Laie. Man, und jetzt der Anlageexperte, oder? Diese KIs, die entwickeln sich unglaublich schnell. Man sieht jetzt eben, die Studenten werden da, interessieren sich sehr stark, die entwickeln da alle neue Programme. Wie schaffen Sie es als Anlageprofi, hier irgendwie auf dem neuesten Stand zu bleiben, um beurteilen zu können, ob das überhaupt ein Investment wert ist?
Ja, gut, in erster Linie beobachtet die Finanzindustrie natürlich den Business Case dieser Unternehmen, ohne immer genau zu wissen, wie die technologischen Grundlagen und Anwendungen und die Technologien sich entwickeln. Also ist sicher schwierig für Finanzexperten dann die Geheimnisse der Chipherstellung oder der Rechenverfahren oder die Anwendungspotenziale und die Entwicklungsstufen von Quantencomputern genau zu verstehen. Also da kommen schon die Finanzwelt und die Grenzen der wissenschaftlichen Erkenntnis zusammen und an dieser Grenze wird es wahrscheinlich etwas unscharf. Im Mittelpunkt der Börsen und der Finanzberichterstattung stehen die Gewinnerwartungen, die Umsätze, die Personalentwicklung dieser Unternehmen und über die genauen Details der Technologie und über die Grenzen und Möglichkeiten wird weniger gesprochen. Das ist natürlich ein Problem, weil wir sicher auch in den nächsten Jahren oder sogar Quartalen an die Grenzen des Machbaren auch stoßen werden. Oder die Verheißung einer fast allmächtigen KI-Technologie, die jedes Problem viel effizienter behandeln kann als ein Mensch. Diese Vision steht im Raume. Aber ich wäre überrascht, wenn wir da nicht auch gewisse Grenzen aufgezeigt bekämen.
Diese Vision ist ja auch die Fantasie, die letztlich die Kurse getrieben hat. Herr Guidotti, wie ist das? Wie schnell sind diese Veränderungen? Und eben, es war jetzt typisch, Sie haben gesagt, für die Starter-Studenten, die ersten Prüfungen, wo viele Leute dabei sind, können Sie die KI schon nicht einsetzen. Das ist also ein typisches Beispiel, wo es eben dann doch nicht geht. Also was würden Sie da uns erzählen aus Ihrer Sicht als Mathematikprofessor? Wie schnell sind die Veränderungen?
Ja, also die Veränderungen sind vielleicht nicht so schnell, wie es aussieht. Ja, oder wie die Firmen, die selber Interesse daran haben, dass man denkt, dass es sehr schnell geht, das ist vielleicht nicht so. Wesentliche Schritte habe ich in letzter Zeit nicht beobachtet. Es scheint mir eigentlich, dass die Tendenz immer noch auf größere Modelle und erhöhte Rechenleistung in der Richtung geht. Aber ich sehe keine qualitative Veränderungen zu diesem Zeitpunkt. Ja, es ist oft die Rede jetzt von allgemeiner künstlicher Intelligenz. Und in meiner Meinung nach, wir sind noch davon weit entfernt. Ja, es ist gleichzeitig bemerkenswert, was die KI schon tun kann. Aber ich glaube, dass sie noch nicht zuverlässig eingesetzt werden kann, ohne Input von außen, von Menschen. Was ich sehe vielleicht, ist, dass man dann irgendwann mal in eine andere Richtung zu gehen startet und wo man einfach erkennt, dass die KI nicht alles tun kann, aber kann sehr erfolgreich eingesetzt werden für spezielle Probleme. Ja, also es wird dann jede Firma oder jedes Problem wird eine kleine KI entwickelt für das Problem spezifisch. Ja. Und das größte Problem, was ich sehe eigentlich im Moment ist, und ich bin nicht der Einzige, der das bespricht, ist, dass wir unbedingt Methoden entwickeln müssen, um die Qualität und Zuverlässigkeit von den Resultaten von der KI entwickeln. Ja? Weil es ist alles schön oberflächlich, die Resultate tönen oft ganz plausibel oder sehen ganz plausibel aus, aber oft ergeben sie nicht groß Sinn. Ja, das sehe ich speziell in der Mathematik. Also ich mache Experimente mit Beweisen, wie ich vorhin gesagt habe, und es sind sehr oft grobe Fehler dabei. Und das ist natürlich schwierig für einen Studenten. Nehmen wir mal an, ein Student verwendet die KI zu dem Zweck. Es ist für einen Studenten, der noch studiert, festzustellen, ob der Beweis richtig ist oder nicht. Ja, und die Mathematik legt das sehr, sehr nackt, weil die Sprache, also wir können natürlich über vieles reden und viele, viele Art und Weisen Begriffe beschreiben, und es tönt alles in der Umgangssprache tönt alles ganz vernünftig, ja. Aber wenn man präzise sein muss, dann ist eine andere Geschichte, dann ist die KI hat Limitationen, ja. Auf der anderen Seite wird sie natürlich sehr behilflich sein. Ich sehe zum Beispiel, das ist ja Wahnsinn, dass Laien heutzutage kodieren können, wenn sie wollen, können Bücher schreiben. Also man kann schon vieles tun mit KI. Aber ich glaube, dass eben die Limitationen werden irgendwie ein bisschen zur Seite diskutiert im Moment. Und die sind aber wesentlich, ja. Also wenn man wirklich irgendwie jetzt Ärzte ersetzen möchte von KI, oder das wird natürlich nicht so einfach, ja, weil was passiert dann mit Fehlern, wenn wir die sowieso nicht quantifizieren können und so weiter und so fort. Man sieht das auch bei der Entwicklung von selbstgesteuerten Autos, ja. Das ging nicht so schnell, wie man gedacht hat. Oder in der Pharma, man hatte große Hoffnungen gehabt, dass man neue Medikamente findet, neue Proteinen oder so. Und da ist die Hoffnung eben auch nicht so gegangen, wie man sich gewünscht hätte. Ja, das ist sehr behilflich, weil die Probleme oft sehr groß sind. Das heißt, KI wird eingesetzt, aber einfach Lösungen zu finden, auch mit KI alleine, ist überhaupt
nicht. Also die schnelle Success-Story ist das offenbar nicht. Das tönt jetzt zum Teil ein wenig ernüchternd. Ich rede jetzt einfach aus der Perspektive, wenn man die Medien konsumiert und jeden Tag liest, wie toll das Potenzial von KI ist. Ist dieses Frustpotenzial in den Aktienpreisen drin? Ist das drin?
Ja, im Moment, glaube ich, sind wir immer noch in einer Phase der Euphorie, weil halt die möglichen Anwendungen, die sinnvoll sind, die vielleicht auch relativ einfach zu implementieren sind, in der Wirtschaft noch nicht auf breiter Ebene erfolgt sind. Also es gibt sicher viele Dinge, die vielleicht nicht so ultra komplex sind, von E-Mails beantworten bis Daten visualisieren, wo man das durchaus in nicht kritischen Situationen in guter Qualität machen kann. Wenn dann aber wirklich kritische Produktions- oder Analyse- oder Entscheidungsprozesse tangiert sind, ich glaube, dann stellen sich diese Qualitätsaspekte akut. Und daran wird man nicht vorbeikommen. Und sobald man eben die Schwere des Problems erhöht, glaube ich, steigt die Bedeutung der Probleme exponentiell. Oder dann ist eben ein kleines Problem bei einer kritischen Anwendung überdecken. Also wenn ein Auto wirklich selbst fährt und nicht mit der Straße gelenkt wird, sondern es wirklich mehr oder weniger als autonomes System mit Sensoren fahren soll, dann ist halt ein Problem, das zu Unfällen führt, relativ schnell ein nicht überwindbares Hindernis, oder? Dann funktioniert die Technologie einfach noch nicht. Und es gibt wahrscheinlich einige Probleme dieser Art. Und das wird man auch in anderen Feldern feststellen. Also ich glaube, die Diskussion um die Grenzen des Ganzen wird sicher mehr in den Mittelpunkt rücken.
KI ist ja eigentlich vor allem auch Mathematik, wenn ich das so richtig verstehe. Herr Guidotti, wenn Sie in den Medien also mitbekommen, was alles geschrieben wird, Sie sicher auch in Kalifornien die Leute hören, wie die darüber sprechen, jetzt nicht unbedingt die Experten, sondern die Leute auf der Straße. Was ist Ihr Eindruck? Wird diese ganze Geschichte überschätzt?
Ich habe schon das Gefühl, ja, aber ich sehe auch, dass man nicht daran denkt, dass das Algorithmen sind, die schlussendlich auf Wahrscheinlichkeit und Statistik beruhen. Und man irgendwie interagiert mit der KI, als ob es wirklich eine Person wäre. Und das kann natürlich gefährlich sein, ja, wenn man irgendwie die Resultate, die man daraus kriegt, interpretiert als eine Person dahinter steckt, ja, dass zu dem Schluss gekommen ist. Und deswegen finde ich, es könnte schon gefährlich sein, ja, weil in der Tat, das ist meine persönliche Meinung, aber für mich ist KI sehr hilfreich, sehr nützlich, eine gute Entwicklung. Aber es ist einfach wirklich im Moment nur so eine glorifizierte Suchmaschine, die auch massiv Daten verarbeiten kann. Und was auch bemerkenswert ist, auch eine Natural Language Programmiersprache. Das heißt, man hat jetzt den Zeitpunkt erreicht, wo man kein Spezialist sein muss, um ein Programm zu schreiben. Man kann einfach durch so ein Chatbot Wünsche formulieren und dann kann das Algorithmus einen Code ergeben, dass das ermöglicht. Ja? Aber eben, das braucht immer noch irgendwie eine gewisse Expertise, um die dann wirklich einzusetzen. Ja? Weil das, was man bekommt, ist oft relativ gut, aber oft nicht perfekt. Und eben von einer allgemeinen künstliche Intelligenz, glaube ich, sind wir noch weit entfernt.
Was verstehen
die Algorithmen rein statistisch sind, ja, bitte?
Darf ich kurz dazwischen sagen? Sie haben das schon einmal erwähnt, die allgemeine künstliche Intelligenz. Wie definieren Sie diesen Begriff? Was bedeutet das für Sie?
Ja, das ist eben eine der Probleme auch in diesem Gebiet. Ja, es gibt keine genauen Definitionen. die Leute, die das Wort verwenden, um ihre Produkte zu verkaufen, natürlich meinen ein Algorithmen, die Probleme über verschiedene Gebieten lösen können, ja, die nicht spezialisiert sind für, sagen wir mal jetzt, mathematische Probleme oder Chemieprobleme, sondern dass irgendwie sich Algorithmen, die sich wie Menschen benehmen können, die vieles aufnehmen können und irgendwie durch Gebieten sich bewegen können, problemlos, ja, und das glaube ich, wenn man das so definiert, dann glaube ich, dass eben wir sind noch nicht so weit.
Gut.
Also manche sagen, das ist eine Maschine, eine allgemein intelligente Maschine, die quasi mit jedem Menschen mithalten kann. Also die kann einen Schachmeister schlagen und kann auch einem Nobelpreisträger in Biochemie aufzeigen, wie er zu Lösungen kommt und dann auch noch Fußballtrainer belehren, wie er seine Taktik machen soll für das nächste Spiel. Also das wäre so ein Universalgenie auf dem Niveau der besten Menschen. Das ist so eine schwammige Definition, die man geben kann. Und ich glaube auch, dass wir von so einer Vision im Moment noch weit weg sind.
Eben, die Frage ist noch haben Sie jetzt gesagt, Herr Guidotti, wie ist denn das? Gibt es einfach irgendwo eine Grenze der Komplexität? Ich meine, die menschliche Existenz ist da relativ kompliziert, wie wir funktionieren und alles. Das kann man wahrscheinlich nie in einer KI abbilden oder steuern. Sag jetzt einfach mal, ist das irgendwo der Punkt, wo man sagen muss, da wird einfach überschätzt oder ist es einfach eine Frage der Zeit?
Das weiß ich nicht, ja, so, das ist eine große Frage. Also, man versucht natürlich immer besser zu werden und bessere Algorithmen zu finden. Und das kann so weit gehen, wie es geht, ja. Also wir werden das erfahren. Aber wenn die Geschichte der Welt irgendwie uns was gelernt hat, ist es, dass wenn wir eine Frage beantwortet haben oder eine Lösung gefunden haben, dann haben wir gleichzeitig auch 10 neue Fragen begegnet, ja. Also es ist, wir werden Fortschritte machen, es wird immer besser werden, aber gibt es ein Ziel, ein Endpunkt? Das glaube ich nicht, ja. Es wird immer.
Ist es auch eine Preisfrage? Also es wird ja auch immer teurer, oder? Also ich meine, es ist ja nicht einfach gratis. Man braucht, glaube ich, ja Maschinen, Strom, viel wissenschaftliche Expertise. Das kann ja am Schluss auch aus der Anlegersicht zum Problem werden, dass es einfach zu teuer ist und dann ist es nicht mehr rentabel, wirtschaftlich. Wie ist das?
Natürlich. Das jetzige Modell ist sehr energieungerecht. Aber es ist nicht auszuschließen, dass es vielleicht andere Idee irgendwie in der Zukunft gefunden werden, wo man vielleicht auch diese Algorithmen oder neue, verbesserte Algorithmen mit weniger Strom laufen lassen kann. Also das ist, aber im Moment sieht so aus, als ob wirklich in die Richtung, dass man in die Richtung geht, dass mehr und mehr Energie benötigt wird von diesen Modellen.
Gut, also ich fasse mal ganz kurz zusammen, wo wir jetzt bei diesem Gespräch stehen. Ich spüre da Anerkennung, dass die KI sehr nützlich sein kann, dass das noch Entwicklungspotenzial hat. Die große Vision höre ich hier nicht. Und da frage ich mich dann schon, jetzt einfach wieder als Laie, der da immer wieder liest, es lohnt sich in KI-Aktien zu investieren. Irgendwie, da kommt da bald mal der Moment der Ernüchterung, irgendwie habe ich das Gefühl. Da habe ich ein bisschen Angst vor dem großen Absturz, der bald kommt.
Ja, das weiß man natürlich nicht, aber auf jeden Fall sollte man sich auch mit Fragen der Grenzen und der Limitierungen auseinandersetzen, einfach um nicht naiv optimistisch sozusagen alles zu glauben, was an Thesen einer neuen, ganz anderen Welt dargestellt wird. Es gibt durchaus auch Spezialisten, die eben auch über Grenzen der KI sprechen, die selbst in diesen Gebieten arbeiten, die eben zum Beispiel sagen, dass Sprache als System durch solche Technologien viel einfacher zu beherrschen ist als der dreidimensionale Raum, in denen sich Bewegungen und mechanische Vorgänge abspielen. Visuelle Daten sind enorm groß. Also das Internet ist sozusagen ein Klacks gegenüber den Informationen, die ein Kind in 10 Jahren über das visuelle System verarbeitet. Also es gibt sicher auch andere Sichtweisen, die ein bisschen relativieren, was diese Large Language Models insbesondere erreichen, weil sie sich halt im System Sprache bewegen. Und das System Sprache ist in sich schon eine künstliche Welt. Oder Sprache ist ja eigentlich, Wörter wachsen nicht an Bäumen. Das ist ja bereits ein künstliches System, das wir benutzen. Das ist auch neu. Der Mensch hat Sprache erst in den letzten paar 10.000 Jahren eingeführt. Und wenn man will, verwenden wir Sprache als eine künstliche Art, unsere Intelligenz zu extrapolieren, oder mit Sprache können wir viel präziser und anders über die Welt reden als ohne Sprache.
Vielleicht kann ich noch so fragen, ist denn aus der Investmentsicht das Potenzial in KI interessant wegen der großen Vision, die Fantasie, über die wir jetzt reden, was sich alles fundamental verändern könnte, oder liegt das Interesse oder die Überzeugung darin, dass viele Abläufe einfach viel effizienter werden und dadurch kostengünstiger. Ist das ja der Punkt? Eben zum Beispiel eine Prüfung korrigieren, dass man das einfach automatisiert machen kann. Mhm. Ist das das Potenzial oder die große Vision?
Ja, man kommt dann eben zu ökonomischen Fragestellungen, oder wie stark kann die Produktivität einer menschlichen Arbeitsstunde unter dem Strich durch diese Technologien vergrößert werden im Durchschnitt einer Volkswirtschaft, oder? Oder wem werden die Produktivitätsgewinne, falls erzielt, dann zugutekommen? Also fließt das in die Tech-Unternehmen, fließt das in die Wirtschaft, fließt das in die Löhne? Also wie verändern sich auch die Wirtschaftsstrukturen aufgrund neuer Technologien? Da gab es ja einen Nobelpreis für Ökonomie, für die Theorie der Innovation, oder wie das funktioniert, wie die Prozesse sind, wie auch die Ablösung von alten Technologien funktioniert. Das ist ja auch ein großes Thema. Die Angst vor der Redundanz vieler Jobs, das ist auch noch eine offene Geschichte. Was braucht es noch? Wie verändern sich die Berufsbilder? Welche neuen Berufsbilder wird es geben? Aber die Effekte der Computerrevolution, die seit den 80er Jahren bis heute gelaufen ist, wurden ja massiv überschätzt. Also die Produktivitätsgewinne des PCs und des E-Mails und der Laptops ist bei weitem nicht so groß, als man damals vor 50 Jahren vielleicht gedacht hat.
Herr Guidotti, das ist auch noch eine Frage. Wie oft kommt das bei Ihnen auch als Frage, wird KI einfach alles menschliches Leistungsvermögen ersetzen? Also braucht es den Mensch bald nicht mehr. Das ist ein Klassiker, oder?
Ja, das höre ich ab und zu, aber nicht so oft eigentlich. Also das höre ich eher in den Medien als unter den Leuten, mit denen ich rede, sozusagen.
Okay, also es ist nicht relevant eigentlich. Aber ich verstehe die Frage noch. Das ist ja die Urangst bei jeder technischen Entwicklung, dass man sagt, oh, aber dann habe ich plötzlich meinen Job nicht mehr, dann braucht es mich nicht mehr.
Ja, ich habe meine Frau arbeitet für das Schulsystem hier in Irvine Und sie haben als Gast jemanden gehabt neulich, der sich sich mit solchen Fragen befasst. Und er hat gesagt, dass es eben in der Höhe von Millionen sind die Jobs, die verloren gehen werden in der Zukunft wegen der KI. Aber gleichzeitig sind es auch mehrere Millionen neue Jobs, die da entstehen werden.
Das ist ein Pendel, oder? Irgendwie.
Aber das ist eine Veränderung. Der Jobprofile.
Ja, okay. Gut, wir kommen langsam zum Ende des Gesprächs. Ein kleiner Ausblick noch, Herr Guidotti. Was denken Sie so in den nächsten 1, 2, 3 Jahren? Selbstfahrende Autos, haben Sie erwähnt, geht offenbar länger, als man gedacht hat. Was denken Sie, wird so in der nächsten Zeit die Innovation sein durch KI, die wir erleben, und was wird eben nicht so schnell kommen?
Ich glaube, das ist, was ich schon vorher vielleicht ein bisschen gesagt habe, ist, dass man realisieren wird, dass man eben nicht so riesen Probleme lösen kann, aber spezifische, ganz genau definierten Probleme können sie wahrscheinlich schon mit KI effizient behandelt werden. Jetzt gibt es immer noch die Hoffnung, glaube ich, dass man irgendwie mit einem Modell alles erledigen kann, und irgendwann mal wird man sehen, dass man einfach viele spezielle Modelle brauchen wird. Und die werden wahrscheinlich dann auch erfolgreicher sein.
Gut, Herr Merino, was denken Sie für eben die Beurteilung an den Aktienmärkten? Was heißt jetzt das in den nächsten Quartalen, Jahren, wenn man das so sagen kann, für die weitere Entwicklung dieser hoch bewerteten Aktientitel?
Mich interessiert so, wie sich die Wertschöpfung, die jetzt zweifelsohne ohne in diesen astronomischen Gewinnen dieser Tech-Konzerne stattgefunden hat, wie sich diese durch die Kunden, die diese ganzen Produkte gekauft haben, dann manifestiert bei den Anwendern, oder? Also jetzt wird in KI investiert, in vielen Sektoren. Es werden Investitionen getätigt in eigene Systeme, in der Finanzindustrie, in Forschung und Entwicklung, Chemie etc. Und dann ist eben die Frage, diese Investitionen sind ja nicht billig, und wie rentabilisieren sich die Anwendungen der KI? Also gibt es ökonomische Erfolgsmodelle? Wo ist der Wert auch all dieser Anwendungen? Und wer ist in der Lage, kreative Anwendungen zu erfinden oder einzuführen, die eben auch einen ökonomischen Sinn machen? Das ist nicht. Am Anfang ist es ja oft so, me too, jeder muss dann KI machen. In ein paar Jahren merkt man, dass nicht jeder mit diesen Versuchen, KI einzuführen, unter dem Strich betriebswirtschaftlich gesehen erfolgreich war, oder? Sondern dass die Kosten möglicherweise den Nutzen nicht unbedingt sehr günstig aussehen lassen.
Gut, Herr Guidotti, Sie sagen selbst, Sie sind kein Börsenexperte, müssen Sie auch gar nicht sein. Sie sind Mathematikprofessor, trotzdem vielleicht noch, weiß nicht, sind Sie groß investiert in Aktien, was KI anbelangt, oder was ist da vielleicht Ihre Haltung dazu? Vielleicht können Sie dazu noch zum Schluss 1, 2 Sätze sagen.
Ja, also ich habe in meinem Leben gelernt, dass wenn man sich nicht damit beschäftigt und Informationen holt und wirklich alles ganz genau verfolgt, ist es ein bisschen schwierig irgendwie, in Investitionen nachzugehen. Ich habe oft das Gefühl als Laie, dass ich Sachen erfahre, immer wenn es zu spät ist. Von dem her lasse ich oft die Finger weg davon und investiere in allgemeinere Produkte, wo wirklich nicht nötig ist, das spezielle Firmen zu wählen oder spezielle Aktien zu wählen.
Gut, dafür haben wir also Andrea Merino, der sagt uns immer, wo wir investieren sollen, damit wir nicht zu spät sind.
Genau, wir sind ja auch für einen strategischen Approach, wo man nicht der letzten heißen Aktie nachrennt, sondern eigentlich über Gesamtmärkte und systematische Renditeerwartungen agiert. Also es ist einfach sehr, sehr schwierig, über so Ultrarenditen nachzurennen, führt halt nicht mit großer Wahrscheinlichkeit zum Erfolg. Ja.
Gut, Herr Guidotti, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben.
Sie, gern geschehen.
Dass Sie uns Auskunft gegeben haben. Ich fand das einen großen Gewinn, dass Sie mal eine wissenschaftliche Sicht hatten auf dieses doch sehr populäre Thema. Ganz, ganz herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg.
Ja, vielen Dank.
Und nochmals ganz herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank, ja. Gern geschehen.
Danke, Patrick.
Auch dir, Sandro, vielen Dank, dass du einmal hier bei uns im Prime News Studio warst. Gerne wieder.
Dankeschön.
Das war Prime Invest Spezial, eine Spezialsendung zum Thema Künstliche Intelligenz. Was sind die Möglichkeiten, wo liegen auch die Grenzen? Diese Sendung kann man abonnieren, das ist möglich auf YouTube. Da könnt ihr auch immer schauen und seht ihr uns. Und man kann natürlich auch diese Sendung als Podcast hören, abonnieren, kostenlos auf Spotify oder auch Apple Podcast. Ganz herzlichen Dank für das Interesse und weiterhin eine gute Zeit. Ade miteinander.
Prime Invest, der Ausblick auf die Börsen und die Märkte, wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel.